Wir beschäftigen uns heute mit dem Abraham. Der Abraham ist ganz eine zentrale Person und es ist wichtig, dass wir unseren Glauben auch anhand von der Tora, vom Abraham und den Geschichten, die in der Tora sind, den ersten 5 Büchern Mose, können begründen, auch verstehen, wo die Wurzeln liegen. Ich habe auch noch Bücher mitgenommen, die sind auch hinten, von unserer Wanderung zu Fuß von Basel nach Jerusalem. Dürfen ihr auch gerne hinnehmen. Oder eine andere Geschichte, aber aus dem Neuen Testament, vom Barmherzigen Vater, ist auch hinten, dürfen ihr auch gerne mitnehmen. Ich tue ja auch mal ein bisschen schreiben, was im Nahen Osten so passiert und was so aktuell läuft. Es braut sich ja einiges zusammen. Hinten hat es dort auch noch so eine Liste, wo man so eintragen kann. Entweder für das PDF, das per Mail kommt. Und das ist von dieser Predigt, kann man haben. Dann hat es auch einen Rundbrief, wo man kann extra wegen Islam-Thema eintragen oder eben die wöchentliche Mail über aktuelles Geschehen. Ich mache ja im Radio Sendungen über den Abraham, ein ganzes Jahr jetzt. Und es geht darum, zu erklären, wo unser Glaube im Zentrum anfängt, wo die Wurzeln liegen. Wenn ihr ganz genau leset, so in der Apostelgeschichte, wenn der Paulus predigt, wenn verschiedene predigen, dann nehmen sie immer wieder Beispiel aus dem Alten Testament, aus den 5 Büchern Mose. Und das ist besonders, weil sie ja, haben den Juden auch aufzeigen, dass der Glaube an Jesus etwas Urjüdisches ist, in ihrer Urgeschichte drin liegt. Spannend ist für uns heute, dass der Abraham die Person ist, die von Juden, Christen und Muslimen allen anerkannt wird. Das heisst, wenn ihr möchtet euren Glauben erklären, ist der Abraham ein ganz gutes Anknüpfungspunkt und im Abraham auch sehen, was da wirklich gesagt wird und uns verheissen ist. Darum haben wir miteinander heute anschauen, im 1. Mose 12, 1 bis 3, Berufung vom Abraham. Da heisst es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, der werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde. Das Zentrale von der Berufung von Abraham ist der Vers 3. In dir sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde. Die Bestimmung, die nimmt die Bibel wieder später auf, im 1. Mose 18,18 wird das wiederholt. Dort sagt Gott, Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Also, wir merken, durch den Abraham soll das Segen zu allen Völkern gehen. Jetzt, wenn wir bei dem Teil bleiben, können wir sagen, jawohl, wir haben ja Juden, Christen, Muslime. Durch all die werden die Menschheit gesegnet, durch die Religionen. So kann man das auslegen. Aber wir müssen noch drin hineinschauen, ein bisschen genauer. Was heisst es denn da? Es ist nämlich interessant, dass im 1. Mose 28, 14 wird der Segen wiederholt. Aber dort zum Jakob. Durch dich, Jakob. Und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlangen. Also das Zentrale der Botschaft der Bibel ist, alle Leute sollen gesegnet werden. Wenn wir jetzt aber ins Leben von Abraham hineinschauen, dann gibt es auch eine Spannung in dieser Aussage von Gott. Gott sagt, ich will dich segnen. Und was ist denn mit dem Abraham gsi? Er hat ihm versprochen, ich gebe dir Land. Du wirst ein grosses Volk. Und der Abraham hat kein Land gehabt. Er ist umgezogen als Nomad. Er hat keine grosse Sippe und Familie gehabt. eine Spannung in dieser ganzen Verheißung hinein. Und dann kommt ja auch noch der Vers 3, der so spannungsvoll davon erzählt und sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Sippen der Erde. Im Abraham. Alle Sippen. Dabei aus dem Abraham ist ja das Volk Israel entstanden. Wir merken aus dieser unmittelbaren Botschaft an Abraham, Verheißung, gibt es auch eine weitere Sicht von Gott, die über alles hineingeht, wo aber vielleicht im Leben von Abraham so nichts gesehen ist, wo auch eine Spannung ist. Und der Vater, der Abraham als Vater von unserem Glauben, lebt uns etwas vor, dass nicht immer alles im Jetzt ist, sondern wir mit einer längerfristigen Perspektive leben. Weil in seinem Leben ist der Abraham nicht ein Segen geworden für alle Völker. Nicht einmal für das Volk, das er gelebt hat. Er hat vor den Toren von der Stadt gelebt als Nomad. Übertreibt in unsere Gesellschaft. Er ist außerhalb der Gesellschaft gestanden. Am Rand der Gesellschaft. Er ist nicht in die Stadt aufgenommen worden. Und der Anspruch, ein Segen zu sein für alle Menschen, der kommt eigentlich viel, viel später in der Bibel wieder auf. Und das ist die langfristige Perspektive, die die Bibel auch immer wieder hat. Nämlich dort, wo Jesus betet im Johannes 17, dort betet er, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast die Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkst. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Da kommt wieder der Anspruch, alle Menschen sollen gesegnet werden, die auf das Angebot von Gott sich einlassen wollen. Aber schon interessant, schon im Jesaja 49, 6 steht das vom Messias, dass er eben nicht nur für Israel da ist, sondern für alle Menschen. Denn dort heisst es im Jesaja 49, 6, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, also der Messias, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Also das typisch jüdische Messiasbild, das ist noch zu wenig. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Gott hat eine weltweite Dimension, aber er hat einen Plan. Um das zu erreichen, dass Menschen überall auf dieser Erde von dem guten Gott erfahren und wie er ist und wie er handelt, beruft er ein Volk, um an ihnen und an der Geschichte mit ihnen aufzuzeigen, was er für ein Gott ist, welche Liebe er hat und wie er sich erbarmt über dem Volk, auch wenn sie den Weg nicht mit ihm gehen. So steht auch im Josua 4, 24, dass der Josua soll ein Denkmal machen, und zwar an Auszug von Ägypten. Das heisst, auf das alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen. Wie mächtig sie ist und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Die ganze Welt, alle Völker sollen erkennen am Auszug von Ägypten, was das für ein mächtiger Gott ist. Und jetzt kommt ein spannender Vers, eine in unsere Zeit, aus Hesekiel 38, 16. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, also da redet er vom Gog, Magog, dass die Völker mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Das ist das, was als nächstes wird passieren in Israel. Es werden sich die Völker gegen sie erheben. Und zwar, wenn wir im Hesekiel lesen, können wir ganz klar analysieren, wer das eigentlich ist. Das sind heutige Völker, Iraner, Türken, Russen und zusammen verbündet mit Libyen und Sudan. Es ist noch nicht so weit, dass die gegen Israel sind. Aber wir merken etwas von dem Antisemitismus, den du erzählt hast, Ralf, wo ja der Iran so explizit lebt. Ja? Und Türkei, wo früher ein tiefer Verbündeter war von Israel, wo heute so aggressiv gegen Israel ist. Und Russland kommt in eine ganz schwierige Situation. Warum? Weil Israel feinmal billigeres Erdgas kann nach Europa liefern ab dem 25. Da merken wir etwas, da braut sich etwas zusammen und Russland kommt auch immer mehr in eine komische Situation. Und übrigens steht ja auch noch, dass Saudi-Arabien dann nebenzu steht. Und das merken wir gerade auch jetzt mit dem Herr Biden, wie sich das entwickelt, wie Saudi-Arabien in eine neue Position hineinkommt. Wir merken, da braut sich etwas auf. Und die Hisbollah hat schon immer gesagt, wir werden dann einmal alle Raketen miteinander schicken, dass das wie ein Schwarm über Israel kommt und dann können sie mit all ihrer Abwehr nichts mehr machen. Und dann wird Gott eingreifen. Gott hat schon immer eingegriffen. Aber es geht darum, dass in dem, wenn dann Gott eingreift, sollen alle Völker, so heisst es im Hesekiel 38, 16, werden sehen, dass Gott heilig ist und dass er zu seinen Versprechen steht. Also Gott erwählt ein Volk, damit wir erkennen, wer und wie Gott ist und wie er handelt. Wenn man so erwählt ist, da stoßen sich die einen Menschen dran und denken, ja, ja. Aber wenn ihr eine prominente Person seid, hat das Vor- und Nachteile. Weil alles, was ihr macht, über Masken aufhängt oder nicht aufhängt oder über eine Sonnenbrille trägt oder was auch immer macht, kommt alles immer in der Öffentlichkeit. Und genau so ist es, wenn man prominent ist und man von Gott ausgewählt ist, hat es Vor- und Nachteile. Es ist auch immer eine Verpflichtung. Das jüdische Volk versteht das auch immer als eine Verpflichtung. Wenn ich jetzt einem von euch einen Beutel mit Bonbon würde geben und würde sagen, ich auserwähle, verteile die ganz gerecht in der Gemeinde, dann ist es ein Vorrecht. Andererseits aber auch eine Aufgabe, die nicht einfach ist, weil vielleicht nicht jeder jedes Bonbon gern hat und es vielleicht gar nicht so aufgeht, dass jeder gleich viel überkommt. Wir merken, erwählt sie, hat Vor- und es hat Nachteile. Aber Gott möchte durch das lebendige Beispiel vom Volk Israel aufzeigen, wie er ist. Also der Abraham hat eine Aufgabe bekommen, sagen sie für alle. Aber was heisst denn eigentlich ein sagen sie für alle? Wie verstehen wir das überhaupt? Ganz allgemein kann man sagen, sagen versteht man, dass etwas, was man macht, sich über Massen aus vermehrt. Also mir gelingen Sachen, dann bin ich ein Gesegneter. Einerseits ist das Segen von Gott aber nicht der Lohn für meine Arbeit, sondern es ist wie ein Zusatz, der darauf vorkommt. Handherum ist es aber auch so, dass ich dann auch nicht sagen kann, wenn ich von Gott gesegnet bin, ich kann mich einfach nur zurücklehnen. Es heisst ja auch im Psalm 127,2, was Rechtes gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf. Es ist so ein Geheimnis zwischen dem Zusammenspiel von dem, dass wir das Segen nicht verdienen können. Es hängt also nicht von mir ab. Aber es ist ja noch eine Zugabe, es ist etwas Besonderes. Und wieso gewisse Leute von Gott gewisse Sachen eingeschränkt werden, das ist etwas Geheimnis, das man nicht sagen kann. Sind denn die jetzt nicht gesegnet? Manchmal denken wir so. Überhaupt, was ist Segen? Es gibt eine chinesische Geschichte, die das sehr gut aufzeigt. Es war einmal ein reicher Chines. Der hatte ein Ross und einen Sohn. Und dann ist eines Tages sein Ross davon gerannt. Da sind alle Leute gekommen und haben gesagt, wow, du bist ein Armer, dass dich das Unglück erreicht hat. Und der Bauer hat gesagt, ich weiss nicht, was es für mich ist. Und dann ist das Ross zurückgekommen und hat zwei wilde Ross mitgebracht. Da haben alle Leute gesagt, wow, du bist ein gesegneter Mann. Dir geht's gut. Dann sagt der Mann, ich weiss nicht, ob es für mich sagen oder nicht sagen ist. Dann kommt der Sohn und will eins von diesen Wildross reiten. Das hat gar keine Freude und rührt ihn runter. Und dann sagen alle Leute, oh, und er bricht sich dabei das Bein. Und dann sagen alle Leute, ach, du bist ein Armer. Jetzt hat dein Sohn noch das Bein gebrochen. Und er hat gesagt, ob das Glück oder Unglück ist, ich weiß es nicht. Kurz darauf aber hat es Krieg im Land. Und die Offiziere sind gekommen und haben junge Männer rekrutiert. Sein Sohn hat man nicht wollen, weil er ein gebrochenes Bein hatte. Und alle Leute haben gesagt, wow, du hast aber Glück, dass dein Sohn nicht mitgehen muss in den Krieg. Was ist sagen und was ist nicht sagen? Wir wissen es nicht. Manches Schweres im Leben wird einem Menschen zum Sagen. Aber Schweres kann man auch daran zerbrechen. Es hängt darauf ab, wie ich darauf reagiere. Was ist Sagen? Was verstehen wir überhaupt als Sagen? Das ist interessant, wenn wir jetzt schauen bei den Muslimen und bei den Juden, was verstehen denn sie als Sagen? Die Muslimen verstehen das dafür, wenn ich mich so verhalte, wie es Gott gerne möchte, dann kommt die Sagen von Gott in mein Leben rein und mir geht's gut. Ich habe Überfluss, Wohlstand und Glück. Wenn wir immer auch ein bisschen mithören, glauben wir das nicht auch ein bisschen im Stillen? Die Schiiten glauben sogar, dass das Segen vom Vater auf den Sohn und eine Erbfolge ist. Das heisst, wenn ein Vorfahr eine berühmte Person war, dann geht das Segen weiter. Und darum gehen die Schiiten an die Gräber von diesen Leuten, weil das Segen von diesen Leuten liegt immer noch in diesen Gräbern. Sie gehen also an Ort hin, weil sie denken, dort ruht der Segen von Gott. Und darum beten sie an diesen heiligen Ort, um den Segen überzukommen und ihre Gebete unterstützt zu werden. Die strengen Sunniten, die glauben, dass das Götzendienst ist und verurteilen das. Aber interessanterweise haben auch sie Sachen, die eigentlich genau das Gleiche aussagen. Nämlich, wenn sie nach Mekka gehen, nehmen sie von der Zamzam-Quelle in Mekka Wasser mit, weil sie glauben, da gehen heilende Kräfte aus. Oder wenn sie in Mekka sind, wenn sie den schwarzen Stein berühren, weil sie denken, da kommen Kräfte raus und wie ihre Sünden werden vergeben. Oder die Heime hängen sie Koranvers auf, weil sie denken, wenn die Verse da hängen, dann beschützt das mein Haus. Oder sie legen den Koran in die Bibel, den Koran ins Auto, weil sie denken, dann habe ich keinen Unfall. Und es gibt eine bestimmte Nacht im Ramadan, nächsten Freitag, auf den Samstag, der heisst Laylat al-Qadr. Sie denken, wenn man dann betet, dann gehört mich Allah. Wir merken, so ein Denken, wenn ich etwas Bestimmtes mache, dann segnet mich Gott. Darin kommt der Gehorsam gegenüber Gott zum Ausdruck, aber auch Dankbarkeit, aber auch Gastfreundschaft gehört da dazu. Also wenn sie nicht gastfreundlich sind, dann würden sie denken, sie würden den Segen verlieren. Und die rituellen Gebete. Also Segen wird als Belohnung verstanden. Verstehen wir Christen das und manchmal nicht auch so? Oder die einen Christen? Gibt es nicht auch Christen, die meinen, man müsse an einen bestimmten Ort gehen beten? Wie wird es dann im jüdischen Umfeld verstanden? Der jüdische Volksglauben ist eigentlich ganz pragmatisch. Wenn es mir gut geht und ich gesegnet bin, dann ist Gott mit mir zufrieden. Es kommt ein bisschen aus einem trockenen Land. Wenn es regnet, ist Gott mit mir zufrieden. Und wenn es trocken ist, dann ist Gott mit mir nicht zufrieden. Dann muss ich mich um meine Religion kümmern. Wir finden ja das Bild auch in der Bibel immer wieder, dass Regen ein Segen ist. Eine Frau in Jerusalem hat mir erzählt, in einer Familie ist der Haussegen schief gehangen, wortwörtlich, indem das eigentlich, es ist alles schief gelaufen in dieser Familie. Sie haben gesagt zum Rabbi, komm du mal zu uns. Der Rabbi ist also gekommen. Und als er an die Türen ankommt, sieht er, dass die Mesusa verkehrt hängt. Die Mesusa ist das Röllchen an den Türen, oder? Dann sagt er, klarer Fall, ihr habt die Mesusa verkehrt montiert. Wenn ihr sie richtig ummontiert, dann ist der Haussegen wieder da, dann ist alles gut. Wir merken, wir Menschen haben so ein einfaches Denkmuster, wo wir gerne wissen möchten, wann ist gut und wann ist nicht gut. Aber in der jüdischen Theologie hat Segen noch einen tieferen Sinn. Und ich finde das noch sehr interessant. Beim jüdischen Segnen Wenn einer einen anderen segnet, dann schaut er ihm ja ins Gesicht. Ja? Schaut er ihn an. Und wenn er ihn anschaut, dann weiss er, der Mensch ist ein Abbild von Gott. Und weil er ein Abbild von Gott ist, und ich bin auch ein Abbild von Gott, darum ist die Gegenwart von Gott da. Ein schöner Gedanke. Und uns vielleicht noch ein bisschen näher auf die Spur bringt vom Segen. Ein Jude spricht jeden Tag über 100 Segenssprüche. Er hat zum Beispiel nur schon im Gebet am Morgen 57 Segenssprüche, die er sagt. Und ein gebräuchlicher Segen ist, wo man sagt, Baruch Ata Adonai. Das heisst, gesegnet sei Gott, dass du mir das und das gegeben hast. Das tönt jetzt aber für uns schon sehr ungewohnt, dass ein Mensch Gott segnet. Aber in unserem Neuen Testament steht die Formulierung tatsächlich auch. In Lukas 1, 68 sagt der Zacharias, Baruch Adonai Eloheinu Israel. Der Zacharias, also der Vater von Johannes, dem Täufer, der Mann von Elisabeth, segnet Gott. In unserer Bibel wird dann das übersetzt, gepriesen sei der Herr Gott Israels. Im Judentum kann jeder einen Segen aussprechen. Aber man ist sich immer bewusst, dass der Segen eigentlich von Gott kommt. Und wenn jetzt Juden den Segen sagen, Baruch Ata Adonai, meinen sie eigentlich, du bist der, der segnet. Du bist der, der alles gibt. Und manchmal haben Juden auch die Idee, wenn ein Kohanim, also einer von den Priesterstamm, ein Segen ausspricht, dann hat das mehr Kraft. Es gibt auch viele Juden, die gehen zu den Gräbern der Rabbiner. Jetzt da, wo sie ja gsi sind, bei dem Unglück, war ja auch so ein Grab von einem Rabbiner. Und meine jüdische Reiseleiterin hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, dass Juden das machen, weil es ist gegen alles, was im Judentum gelehrt wird, dass man auf einen Friedhof geht. Also da kommt auch die Vorstellung zum Ausdruck, dass Gebet an einem bestimmten Ort mehr erhört wird. Bei der Klagemauer, wenn sie betet, dann denken sie, da ist die Gegenwart Gottes am nächsten. Warum? Im Tempel, beim Salomo, hat sich das letzte Mal Gottes Gegenwart offenbart. Und die ist wie irgendwie noch gespeichert. Da. Und darum betet man dort. Wir merken, unsere Vorstellungen von Segen sind so, dass wir denken, wenn wir uns so und so verhalten, dann segnet uns Gott. Spannend ist jetzt aber der priesterliche Segen, den wir im 4. Mose 6, 22 bis 27 haben. Und zwar interessant ist, dass der in der Einzahl gesprochen wird. Die Juden sehen da drinnen auch etwas von dem, dass wir eins sein sollen, damit Gott uns segnen kann, dass wir nicht streiten miteinander. Der Sinn von diesen Segenssprüchen, die die Juden machen, ist, dass sie sagen, ich weiss, es kommt von Gott, gepriesen, von dir kommt es. Und wir schätzen das, dass durch Gott wir Essen haben, durch Gott mir all das gegeben ist, was ich habe, dass ich eine Familie habe, dass ich kann den Schabbat feiern und Viertig feiern. Zum Abraham hat Gott gesagt, einen Segen sollst du sein, ich werde segnen, die dich segnen. Auf den Punkt gebracht heisst es eigentlich, wer segnet, wird gesegnet. Schon Jesus sagt das im Lukas 6, 28. Segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Im Segen liegt ein Geheimnis. Aber was ist jetzt das Geheimnis vom Segen? Und das ist interessant im priesterlichen Segen. Kann man das aufschlüsseln, sehen wir, was eigentlich Geheimnis ist. Ich lese den vor. Der Herr sprach zu Mose, sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht zu dir und schenke dir Frieden. So sollst du sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Ganz spannend. Ich habe da vorne extra verschiedene Farben gebraucht. Dreimal wird der Name von Gott auf die zu segnende Person gelegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Gott ist der Geber von allen Sachen und wir leben in der Abhängigkeit von Gott. Wenn Gott segnet, dann vermehrt sich etwas. Auch wenn alles dagegen spricht. Wir leben in einer Abhängigkeit. Und das ist das Spannende jetzt vom Abraham. Der Abraham wird gesegnet, indem er immer grössere Herden hat. Aber er wird nicht gesegnet, indem er in einer Stadt, in der Gesellschaft aufgenommen wird. Er hat sogar seine Tiere von den wilden Tieren und den Dieben müssen schützen. Und das ist in dem Segen hineinkommt, das ja auch zum Ausdruck. Und behüte dich. Also Gott ist wie ein Schutzmauer um mich herum. Und das finde ich so ein schöner Gedanke. Der Abraham hat täglich mit dem müssen leben, dass nicht alles so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Aber er hat gewusst, Gott ist da, segne mich und er beschützt mich auch. Also Segen heisst nicht unbedingt, dass wir ehrenvoll aufgenommen werden in der Gesellschaft. Aber Gott ist da. Der Lot hat einen anderen Weg gewählt. Der Lot ist in die Stadt gegangen. Die Stadt, die Gesellschaft hat ihn beschützt. Aber er hat dabei alles verloren. Also was ist Segen? Segen ist dort, wo Gott, wenn ich dort bin, wo Gott mich hinstellt, nämlich in das Land, wo er gesagt hat, komm da hin, nicht bleib daheim. Dort, wo er hingegangen ist und Gott mit ihm ist und ihn beschützt, das ist Segen. Segen ist, von der Bibel her, nicht Wohlstand, sondern Gegenwart von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Dann das zweite Mal, wo der Name von Gott ausgesprochen wird, dort soll Gott sein Angesicht leuchten lassen. Wir bitten also darum, dass Gott sich offenbart und sich zeigt. Wer ins Angesicht von Gott schaut, merkt auf einmal, wie heilig Gott ist und wie weit entfernt wir Menschen sind. Und dann ist das so schön, was da in dem zweiten Teil steht. Und sei dir gnädig. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Seht ihr, genau das passiert in Jesus. Gott offenbart sich und ist uns gnädig. Also wir haben den ersten Teil, wo Gott Vater ansprechen tut. Ein zweiter Teil, wo Gott als Sohn uns offenbart, der Erlöser Gott. Und im dritten Teil, der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden, ein Gott, wo sich uns zuwendet. Das ist das Werk vom Heiligen Geist. Gott kommt zu uns, und bezeugt in euch selber, wie es der Paulus sagt, dass wir Kind von Gott sind. Unter dem Aspekt ist die Verheißung an Abraham hat eine ganz neue Dimension. Segen ist, wenn wir Gott haben. Egal, ob wir am Rand der Gesellschaft stehen. Der Abraham hat ein Herzleben gehabt. Er musste Brunnen graben. Andere haben davon profitiert. Der Abraham war ein Segen. Er ist gesegnet worden, aber er hat kein einfaches Leben gehabt. Wir merken, Segen ist etwas ganz anderes, als wir uns manchmal vorstellen. Segen ist, wenn wir Gott bei uns ist, in unseren Schwierigkeiten und uns durch die Schwierigkeiten durch hilft. Wenn ihr am letzten Wochenende die Sendung gesehen habt, Feister zum Sonntag mit dem Philipp, der Krebs hat, und erzählt, was er erlebt, mit Jesus in dieser schwierigen Situation, merkt man etwas. Er sagt, ich weiss, mich von Gott dreht. Und Gott kommt mit mir. Er hat einen offenen Krebs und er ist schon zum dritten Mal von dort her Er ist kurz vor dem Sterben. Und ich merke etwas, wenn man von dieser Hoffnung reden kann, dann merkt man etwas, da kann auch ein Segen sein in einer Situation, die für uns schwierig ist. Segen nach der Bibel ist nicht Wohlstand, sondern Segen von der Bibel ist, dass ich weiss, Gott ist da. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Traditionell bei den Muslimen und bei den Juden ist Gott immer an einem Ort. Aber Gott ist nicht an einem Ort, sondern Gott ist bei mir. Wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnert, die ich da hatte, vom Tempelberg, was war das? Gott möchte in euch sein, wir sollen Tempel sein. Also es geht darum, wir haben eine andere Dimension von dem, was Gott will sein. Gott will nicht irgendwo sein. Er will nicht in Jerusalem in einem Tempel sein. Er will bei uns und in uns sein. Und das ist genau das Segen, wo alle Menschen sollen erfahren, dass Gott bei uns ist. Segen ist, wenn wir Gott haben. Auch in schwierigen Situationen. Es gibt noch ganz eine kleine spannende Geschichte, wo Jesus nach Jericho ist und der Zachäus vom Baum oben runtergekommen ist und er bei ihm eingekehrt ist und er dann angenommen hat und gesagt hat, dass er sein Leben will ändern. In der Gegenwart von Jesus ist ihm das Licht aufgegangen. Mein Leben muss ich in Ordnung bringen. Und dann sagt Jesus zum Zachäus etwas, was man sicher schnell überlesen. Aber ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Das heisst, Jesus sagt, der Zachäus fängt jetzt an zu glauben, wie der Abraham, dass Gott bei ihm ist, auch in Schwierigkeiten, durch Höchst und Tiefst. Weil er Jesus entdeckt hat, als der zweite Teil vom Sagen, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Und die Segenslinie vom Abraham ist die, dass alle Menschen, die sich dem Gott öffnen und uns so will begegnen, dass der Gott bei uns ist und uns durchträgt. Wir merken also, Segen ist ein Geheimnis. Aber Segen meint, Gott ist bei mir, auch in allen schwierigen Situationen. Gott möchte durch uns Menschen da auf dieser Erde handeln. Er hat den Abraham ausgewählt dazu. Er möchte, dass Menschen um uns herum entdecken an uns, wie Gott ist. Aber er möchte auch, dass sie können erkennen in der Begegnung mit Jesus, dass er sie möchte aus ihrem Elend erlösen und erfahren, dass er Frieden schenkt. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, es ist eine faszinierende Geschichte von Abraham. Und wenn wir so in diese Geschichte hineinschauen, denken wir, oh, es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat das ganze Leben lang gehofft auf etwas, was er nicht gesehen hat. Aber du hast eine andere Perspektive. Und die andere Perspektive, die haben wir manchmal auch nicht. Und so bitten wir dich, gib du uns die Perspektive. Hilf, dass wir anfangen, mit deinen Augen zu sehen, unser Leben, das Leben von anderen Menschen. Und dass wir in der Begegnung mit Jesus im Angesicht, das Angesicht von Gott sehen können, was du am Philippus gesagt hast. Und dass wir erkennen, wie du bist, wer wir sind, und wie unfassbar gross deine Gnade ist. Und dass du dein Angesicht uns zuwendest, zu uns kommst, in uns bist, so dass wir nicht an einen Ort gehen müssen, beten, sondern wo immer wir sind, mit dir reden können. Sagen bedeutet, du bist bei uns, du trägst uns und du hilfst uns. Auch in den schwierigsten Situationen, auch ganz schwierige Situationen auszuhalten. Danke, dass du so ein Gott bist. Ein Gott von der Liebe. Und dafür wollen wir dich preisen und dich anbeten. Amen.